Ich habe nie diesen Status gebraucht oder geliebt oder weiß ich was. Den Status hat ja die Fans oder die Zeitung oder wer auch immer uns gegeben. Also ich bin nie durchgelaufen und habe gesagt, ich bin jetzt hier der große Mann. Eigentlich müsstest du das die Jungs fragen, weil ich spiele nicht mehr. Aber ich darf das dann genießen, wie jetzt in Siegen oder so, wenn ich dann da mitfahre. Das ist einfach Fußball. Ne? Dann spielst du vor 2.000, 3.000 Zuschauer. Da ist ein bisschen Radau, da ist ein bisschen Lärm, da sind die Fans da. Ja, ich will einfach meine Kinder, oder ich wünsche mir einfach, dass sie lächeln. Und wenn sie mit einem Lächeln Fußball spielen und wir danach im Auto sitzen, dann bin ich der glücklichste Mensch.
Herzlich willkommen zurück bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Leon Holkenbrink.
Und ich Jens Truggenbrot.
Folge Numero Dos, die erste kam bereits in der letzten Woche. Bei uns sind nur einige Minuten vergangen. Wenn ihr das verpasst habt, dann hört euch das unbedingt nochmal an. Da haben wir Jens nochmal genauer vorgestellt, für alle, die ihn noch nicht kennen. Dort sprachen wir über seine aktive Karriere, die U17-WM gegen unter anderem Ronaldinho und Xavi, das Leben als Jugendlicher fernweg von zu Hause und vieles mehr. In der heutigen Folge, da sprechen wir über den Wandel nach der aktiven Karriere, das Mindset, welches man an den Tag legen muss, das Leben mit der Familie und vieles mehr. Du bist bereit?
Ich bin bereit.
Ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit, wir starten direkt rein. Was waren denn die ersten Tage, Wochen nach dem Karriereende? Wusstest du direkt, was du willst?
Nein, ich wusste es nicht. Vielleicht war das auch ein bisschen rosarote Brille. War mir schon klar, dass ich irgendwie, weil ich schon eine gewisse Berühmtheit als ist vielleicht das falsche Wort, aber ich glaube, ich hatte mich immer gut verhalten gegenüber gewissen Unternehmen und dort war mir eigentlich dann schon klar, dass ich irgendwie geht's immer weiter und dann kam tatsächlich nach dem letzten Spiel kam noch an dem Abschiedsabend, was wir dann hatten, das Präsidium und so auf mich zu vom Preußen Münster und hat mir angeboten, dass ich eine Ausbildung bei ihnen mache als Sponsorenbetreuer sozusagen.
Du hast es ja auch wahrgenommen dann. Wie war die Zeit dort?
Sehr, sehr lehrreich. Natürlich eine ganz, ganz andere. Vor ein paar Wochen warst du noch auf dem Platz und dann später bist du in den VIP-Räumen und begleitest einfach die Sponsoren. Aber es war natürlich, glaube ich, auch für die Sponsoren ganz cool, weil sie über gewisse, ja, konnten halt fragen, wie sich der eine oder andere da unten jetzt fühlt. Und ich konnte das natürlich noch ein bisschen genauer, ein bisschen besprechen. Aber was sich am meisten geändert hat, war, dass ich ganz andere Gespräch geführt habe, man hat mich nicht nur als Fußballer wahrgenommen, sondern dann auch irgendwann als, ja, Geschäftspartner ist das falsche Wort, aber als Arbeiter sozusagen. Und ganz andere Gespräche, wie gesagt, aber es hat mich sehr weit gebracht.
Ist das auch erstmal disziplinarisch schwer, wenn man vom Fußballer dann erstmal zur Ausbildung geht und erstmal gar nicht mehr diesen Status hat oder verfliegt der nicht?
Ich habe nie diesen Status gebraucht oder geliebt oder weiß ich was. Den Status hat ja die Fans oder die Zeitung oder wer auch immer uns gegeben. Also ich bin nie durchgelaufen und habe gesagt, ich bin jetzt hier der große Mann. Das war ich sowieso nie, weil ich da echt bodenständig immer war. Aber es war schon was anderes. Aber die Disziplin, ich wusste halt, okay, jetzt geht's nur diesen Weg, den Weg zurück geht's nicht mehr, das ist abgehakt, Fußball ist vorbei, war eine wunderbare Zeit und jetzt ging's ja darum, auch meine Familie zu ernähren und mich zu finden, was sind meine Stärken, was sind meine Potenziale, worauf brenne ich, was kann nach dem Fußball noch kommen, ne? Und dort hat mir natürlich Preußen Münster natürlich den Weg schon ein bisschen geebnet gehabt und trotzdem musste ich dann die Schulbank mit 20-Jährigen und ich war 35 drücken, weil damit ich meine Ausbildung da mache. Aber das war so eine große Erfahrung, die ich wirklich nicht missen möchte, weil ich von gewissen Sachen keine Ahnung hatte und habe mich da reingebissen. Das war ja das, was du mich gefragt hast. Die Disziplin, was ich auf dem Feld oder als Sportler hatte, hat mir dort halt extrem geholfen. Ich habe dann noch Nachhilfe geholt. Also mit 35 hat mich dann Mädel, dass ich der heute noch dankbar bin, die war dann 25, aber hat mich im Marketing weitergebildet, weil ich das so in der Schule nicht alleine abdecken konnte. Aber da hatte ich halt den Ehrgeiz, so wie ich als Sportler auch hatte und ich wollte diese Ausbildung schaffen.
Wie haben die Leute im VIP-Bereich erstmal reagiert, wenn wir dich gesehen haben? Letzten Jahre noch als Kapitän auch auf dem Platz gewesen. Ihr steht daneben, einem VIP-Quatsch mit einem. Wie geil war das für die?
Da musst du sie fragen, ob das geil war, aber ich habe es genossen, mit ihnen dann auf eine andere Ebene zu sprechen. Und das Fußballerumfeld oder das Sportlerumfeld ist ja nochmal was ganz anderes. Und da in diesen Momenten sind die Unternehmer ja auch gelöster, wie wenn es jetzt in einer Besprechung wäre oder was auch immer, wo es um zukunftsorientierte also wo es um Ausrichtung geht des Unternehmens. Dort kommen sie hin, netzwerken ein bisschen und gucken dann hoffentlich einen Sieg der Preußen oder so. Deswegen war das ein ganz anderes, war das ein schönes Setting, wo ich mich ganz wohl gefühlt habe.
Hat das auch dann vielleicht zwei, drei Leidenschaften von dir kombiniert, den Sport, aber auch das Geschäftliche?
Ja, so hatte ich es mir eigentlich dann auch vorgestellt. Und wenn ich das mache ich ja jetzt heutzutage auch noch, also ich verbinde dann immer noch den Sportlichen mit dem Geschäftlichen. Und so hatte ich mir das eigentlich, die Karriere nach der Karriere eigentlich vorgestellt.
Wie hat sich denn dann so die weitere berufliche Karriere entwickelt?
Ich habe mich tatsächlich dann in mehreren Dingen probiert, in mehreren Bereichen, weil ich immer noch nicht gefunden habe, was ich möchte. Das dauert auch, deswegen sage ich, nach der Karriere wäre vielleicht mal so ein kleiner Break gut gewesen, wo ich mich hätte noch mehr mit mir selbst identifizieren hätte können. Aber wie gesagt, ich war ja auch dankbar, dass ich diese Ausbildung machen konnte und da direkt den Weg in das normale Leben, Berufsleben gefunden habe. Aber dann bin ich über vertriebliche Themen, weil ich mich, glaube, kommunikativ bin und da gut reden kann. Und wenn ich hinter was stehe, dann kann ich das auch gut verkaufen. Und dann war das vertriebliche Thema. Und dann war es irgendwann in der Geschäftsführung. Auch konnte ich so in kaufmännischen Geschäftsführung Einblick nehmen, weil mich dort auch ein Unternehmer gesehen hat, der mich gefördert hat. Also dort ist das Vertrauen, was die Trainer mir damals entgegengebracht haben, auch auf unternehmerischer Sicht gewesen. Da war ich natürlich dann auch happy.
Mittlerweile bist du Immobilien?
Ja, bin ich Immobilienberater.
Genau.
Immobilienkaufmann sozusagen, vom IHK ausgebildet. Genau.
Hast du damit auch, glaubst du, das gefunden, was dich jetzt wirklich voll interessiert, wo du sagst, kann ich mich vorstellen, vielleicht bis zum Ende drin zu bleiben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, man sollte im Leben immer offen sein für Neuigkeiten oder für Wandel. Jetzt bin ich erstmal, Stand heute, zufrieden, glücklich. Aber es ist auch nur, weil ich den Fußball noch nebenher habe. Ich brauche diesen Sport, ich brauche die Bewegung, ich brauche das mit jungen Leuten. Und die Immobilienbranche ist ja ein bisschen starr, obwohl es um Gebäude geht. Aber du hast ja mit ganz vielen Menschen zu tun. Und das ist wiederum das, was ich haben möchte. Ich möchte mich mit Menschen und ich möchte Menschen was Gutes tun, was hinterlassen. Das kann ich auch bei den Immobilien.
Gibt es auch konkrete Sachen in deinem Beruf, wo du denkst, das habe ich durch den Profifußball gelernt, diese Eigenschaft verdanke ich dem Sport?
Genau, das Kommunikative, das Offene, das Zuhören, das ja die Überzeugung auch, wenn Immobilie die darzustellen oder diesen Ehrgeiz zu haben, nie loszulassen oder auch das positive Denken, hey, auch wenn das Objekt vielleicht schwieriger zu verkaufen ist, warum auch immer, weil es vielleicht älter ist oder ein Bestandsgebäude ist, was auch immer, aber daran zu glauben, dass es gut wird und dass da der passende Käufer kommt. Und der Verkäufer dann auch wieder glücklich ist und dann sind wir alle glücklich. Und von daher konnte ich da schon sehr, sehr viel mitnehmen.
Du bist ja auch in den Amateursport gegangen, zu Concordia Albachten als Trainer. Wie war das, wenn man nach so vielen Jahren Profifußball erstmal auf Amateurfußballplatz steht? Wie war da der Wandel für dich?
Der war schon größer, muss ich wirklich sagen, weil du natürlich, weil die Jungs, ich habe das immer als Beruf machen dürfen und die Jungs haben das neben ihrer Tätigkeit gemacht, ne? Und dann, allein da fängt es ja schon an. Aber ich muss sagen, ich hatte in den 3 Jahren immer Glück mit meinen Mannschaften. Die waren auch so wissbegierig wie ich. Die wollten sich weiterentwickeln. Und ich glaube, ich habe damals zu meiner Zeit schon auch gewisse Aspekte reingebracht, wie sie es vielleicht auf der Kreisebene oder Bezirksliga-Ebene nicht vorgefunden hatten. Und ich glaube, da haben wir beide voneinander partizipiert.
Du hast es angerissen. Was konkret hast du versucht, den Jungs mitzugeben, was du gelernt hattest?
Taktische Elemente, aber auch die Freude oder auch technische Sachen. Einfach vielleicht mal was zu machen, was davor nicht so aufgefallen ist. Und ja, aber vor allem wollte ich mir immer authentisch sein, wollte ich immer, das habe ich, glaube ich, geschafft und ehrlich. Und vor allem den Spaß am Fußball entwickeln oder zu behalten. Und warum ich damals überhaupt jemals angefangen habe, war, weil ich wollte das, was ich oben kennenlernen durfte und schätzen lernen durfte, ich wollte das runterbrechen, wie weit das, was ich oben erlernt habe, kann ich das auch in die niedrigsten Klassen schaffen. Und ich glaube, auch wie gesagt, wir hatten da eine tolle Zeit in Albachten. Wir haben, ja, es war sehr erfolgreich. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
Was ich noch gefunden habe, eine weitere Tätigkeit im Fußball. Du warst mal als Gastkommentator beim Fanradio Motteckstrehle unterwegs. War das, stimmt das?
Stimmt, ja. Ich durfte mal,
Zweitvertretung gegen Borussia Mönchengladbach. Du hast ja bei beiden Vereinen gespielt.
Ja.
Wie war das so für dich? Einfach mal so neue Projekte ausprobieren?
Ja, das ist ja das, was ich immer sage. Ich bin da sehr wissbegierig. Ich bin neugierig, was das Leben noch so mit sich bringt. Weil das ist ja da, als Fußballer bist du ja in einer gewissen Bubble. Du bist ja sehr engstirnig, weil dir wird alles vorgegeben. Und plötzlich, kannst du alles ausprobieren nach der Karriere. Das ist auch unter anderem ein Vorteil, ja. Und dass ich diese Erfahrung machen konnte, so ein Spiel zu moderieren, war eine Herausforderung. Aber mir hat es an diesem Tag extrem viel Spaß gemacht. Aber normalerweise müsste man die Zuhörer fragen, wie ich rübergekommen bin. Aber das werden wir wahrscheinlich nicht mehr erfahren.
Gibt es keine Spiele noch, die mehr kommentiert werden in der Zukunft?
Ich habe noch keine Anfragen bekommen. Also wenn du was möchtest, dann können wir das gerne machen.
Nach der Podcast-Folge rasseln die alle in deinen Briefkasten.
Gut.
Du hast mal gesagt, ich habe einfach eine Fußball-DNA. Was bedeutet das für dich ganz persönlich?
Dass ich eine Fußball-DNA habe? Habe ich das gesagt?
Habe ich ein Interview gefunden.
Echt?
Wahrscheinlich schon länger her.
Oh, sehr, sehr länger. Also, ja, ich wiederhole mich. Fußball ist für mich Leidenschaft. Das ist, habe ich als Vierjähriger damals angefangen. Und für mich ist Fußball, muss Spaß machen, muss Freude bereiten. Es darf mutig sein, es darf risikobereit sein. Aber es sollte auch authentisch und ehrlich sein.
Du bist ja seit der aktuellen Saison Fördertrainer beim FC Giebenbeck, wie ich gelesen habe. Was reizt dich an dieser Aufgabe?
Die Jugend einfach, den Jugendlichen was mitzugeben, meine Erfahrung aus dem Profibereich, sie dort zu fördern, an ihren Potenzialen zu schrauben, sie dort zu entwickeln, mitzuentwickeln. Also, ne, dass ich bin ja nur dann ein paar Stunden da, aber in dieser Trainingseinheit ihnen so viel wie möglich Gutes zu tun.
Und du bist ja ab Sommer sportlicher Leiter. Wie stolz kann man darauf sein?
Ich bin sehr, sehr dankbar, dass damals oder Carsten Beck auf mich dazugekommen ist. Mein jetziger, also der jetzige sportliche Leiter vom 1. FC Giebenbeck, dass er mir das Vertrauen geschenkt hat. Und ich bin schon glücklich in dieser Position, dass ich die ab 1.7. innehabe.
Ich habe auch nochmal ein Zitat von Carsten Becker mitgebracht, der gesagt hat, er war meine Wunschlösung Nummer 1. Was glaubst du, warum?
Weil er, glaube ich, das schon gespürt hat, was ich vorhin über mich selbst gesagt habe. Ich liebe diesen Fußball, ich liebe Menschen zu entwickeln oder auch Vereine zu entwickeln, Struktur hinterlassen. Da gehe ich auf, das ist top. Und wenn ich da meine Fußstapfen in Giebenbeck hinterlasse, dann bin ich sehr zufrieden.
Du bist für alles offen. Kannst du dir auch vorstellen, so eine Tätigkeit hauptberuflich auszuüben? Oder ist das reines Hobby, wenn man das überhaupt so bezeichnen kann, weil ja schon extremer Zeitaufwand drin steckt?
Also jetzt ist es noch Hobby, aber ich führe es, und das ähnelt auch wieder mit Klapper, wollte ich schon sagen, mit Concordia Albach. Das war Hobby, aber ich habe es geleitet, als ob das meine Bundesliga-Mannschaft wäre. Und ich glaube, das haben die Menschen gespürt. Und so ist es in Giebenbeck auch. Es ist Hobby, weil ich ja meinen Hauptberuf habe, aber ich möchte oder bin ja jetzt schon jeden Tag tätig für den Verein, weil ich einfach diese Mannschaft weiterentwickeln möchte, den Verein ein bisschen. Für mich ist das mehr als nur ein Hobby. Und ich könnte es mir auch gut vorstellen, das mal irgendwann mal hauptberuflich zu machen.
Der Verein hat sich ja in den letzten Jahren enorm entwickelt. Außerhalb von NRW kennen den Verein wahrscheinlich noch nicht so viele Leute, auch wenn er jetzt immer bekannter wird. Wie würdest du ihn den Club vorstellen?
Er ist sehr familiär. Es sind kurze Wege, sehr, sehr engen Zusammenhalt, hohe Identifikation mit der Jugend. Und aus der Jugend bilden wir ja auch immer wieder Trainer aus. Von daher ist es eine enge Verzahnung zwischen erster Jugend. Also es ist familiär einfach.
Wenn man hier aus Münster kommt oder auch vielleicht aus Gelsenkirchen, Schalke, Dortmund, hört man von sehr, sehr vielen erfolgreichen Spielern und Trainern, dass sie mal bei Giebenbeck waren. Wie kriegt der Verein das hin, so oft und so gut Spieler auszubilden oder auch Trainer?
Ja, ich glaube, es ist erstmal, glaube ich, liegt es an jedem selbst. Was gebe ich für einen Input als Trainer oder Spieler? Aber ich glaube, der FC Giebenbeck gibt ihnen den Rahmen, die Möglichkeiten und fördert sie oder erkennt vielleicht auch die Potenziale und fördert das einfach gezielt. Und das ist hervorragend. Also wenn man das so mitbekommt, ist es super.
Der Name Giebenbeck ist ja auch durch die Lokalmedien gegeistert jetzt die letzten Monate, spielt eine sehr, sehr gute Saison. Und es wurde ja auch ein bisschen diskutiert. Regionalliga-Aufstieg, Stadion, pipapo. Wo wollt ihr denn langfristig hin?
Mittelfristig wollen wir irgendwann schon in die Regionalliga, aber da müssen natürlich gewisse Sachen noch in die Hand genommen werden. Also sprich, wir müssen ein regionalliga-taugliches Stadion haben. In der Infrastruktur muss noch ein bisschen was gearbeitet werden, verbessert werden. Die Wirtschaftlichkeit darf sich auch noch verbessern. Von daher haben wir noch ein paar Hausaufgaben zu machen. Aber das Fundament ist da. Und da arbeiten wir halt tagtäglich daran, dass wir das irgendwann mal schaffen.
Mit Preußen Münster hat man ja einen sehr, sehr großen Verein in der Stadt. Ist das ein Problem oder ist es auch eine Chance, von der man was haben kann?
Ich sehe da kein Problem. Ich glaube, da sind wir auch einfach zu unterschiedlich. Ja, und ich bin froh, dass Preußen Münster da jetzt ist, wo sie aktuell zu finden sind, zweite Liga. Und ich wünsche mir nur, dass sie dort bleiben. Ich glaube, wir können eher dann auch mal partizipieren und voneinander was abschauen. Wir vielleicht mehr von ihnen, aber trotzdem, dass da, ich glaube, da ist auch jetzt immer noch ein reger Austausch, immer zwischen den Trainern oder zwischen Vereinsfunktionären, und so soll das auch sein. Jeder hat da hier seine Daseinsberechtigung und jeder geht da seinen Weg.
Trotz, dass man nur in der Oberliga spielt, in Anführungsstrichen, spielt man gegen tolle Gegner. Rot-Weiß-Aalen, Sportfreunde Siegen, ist ja auch ein Ex-Club von dir, oder auch den SV Lippstadt. Wie cool ist das, in solchen coolen Stadien zu spielen, coole Gegner zu haben und wirklich richtig, richtig guten Fußball zu sehen?
Eigentlich müsstest du das die Jungs fragen, weil ich spiele nicht mehr, aber ich darf das dann genießen, wie jetzt in Siegen oder so, wenn ich dann da mitfahre. Das ist einfach Fußball, ne? Dann spielst du vor 2000, 3000 Zuschauer, da ist ein bisschen Radau, da ist ein bisschen Lärm, da sind die Fans da. Das ist für die Jungs natürlich viel cooler, wie wenn da nur 100 Zuschauer sind, logischerweise.
Glaubst du auch, dass diese aktuelle Oberliga mit Vereinen wie Münster 2, Bochum 2, Fair 2 und den eben genannten wohl die stärkste Oberliga ist, die es jemals gab?
Nicht jemals gab, aber ich glaube, es ist die beste Oberliga von allen Oberligen in ganz Deutschland tatsächlich. Vielleicht noch der Osten, vielleicht. Deswegen ist es einfach eine interessante Liga, und dass wir uns dort tummeln dürfen und vor allem immer im oberen Drittel sind, ist das nicht selbstverständlich mit diesem Budget, was wir zur Verfügung haben.
Habt ihr auch damit gerechnet, dass die aktuelle Saison so erfolgreich verlaufen wird?
Du wünschst es, du planst es, aber dass es dann letztendlich so kommt, konnten wir nicht erahnen, aber wir nehmen es natürlich gerne mit.
Du hast erwähnt, du hast seit langer Zeit eine Familie. Einer Sohn ist in Jena geworden, der andere in Dresden. Wie verändert eine Familie den Blick auf den Fußball, aber auch auf das Leben generell?
Sehr. Also wenn du Kinder hast und du hast ein verlorenes Spiel, normalerweise trägst du das immer noch viel länger mit dir. Aber wenn du dann nach Hause kommst und dann das Strahlen deiner Kinder siehst und dann hast du gleich ein anderes Thema, dann vergisst du halt den, dann wenn du dann abends im Bett liegst, grübelst du nochmal nach, aber in dem Moment ist dann der Kind, die Kinder im Fokus.
Was möchtest du denn oder was hast du deinen Kindern mitgegeben, was dir der Fußball beigebracht hat?
Sie sollen einfach Spaß haben an dem, was sie haben, und das sollen sie hundertprozentig aber machen, und sie sollen mutig sein, offen sein,
Deine beiden Jungs sind ja auch im Fußball, glaube ich, beide aktiv. Wie blickt man als Ex-Profi und als Vater dann auf den Fußball der Kinder?
Voller Stolz, voller Freude, die Jungs dort zu sehen, egal wo sie spielen, ob sie jetzt bei Concordia Aalbachen oder bei Preußen spielen. Das ist, ich will einfach meine Kinder, oder ich wünsche mir einfach, dass sie lächeln. Und wenn sie mit einem Lächeln Fußball spielen und wir danach im Auto sitzen, dann bin ich der glücklichste Mensch.
Und man versucht wahrscheinlich kein einziges Spiel zu verpassen, oder?
Exakt, ja. Also was ich schon auf, wenn du mal die Kilometerzahl an meinem Auto liest, dann wird der übel, weil ich jedes Spiel mitgenommen habe. Ja, weil der Groß ja auch überregional manchmal gespielt hat, und dann bin ich auch mal nach Leipzig gefahren und so. Ja, das ist schon cool.
Man sieht in deinem Gesicht, es hat sich immer gelohnt.
Ja, jeder einzelne Kilometer.
Wie wichtig ist denn auch die richtige Partnerwahl, besonders in einer Karriere, die viel fordert, damals im Fußball und jetzt heute in der Immobilien- und immer noch Fußballbranche?
Ich glaube, es ist immer wichtig, einen starken Partner an der Seite zu haben. Das erfahre ich jetzt auch wieder. Du kannst dich austauschen. Man tauscht sich aus. Sie unterstützt und spricht Mut zu. Vor allem gibt sie Glauben und Vertrauen. Und das ist Gold wert. Das ist das Wichtigste.
Du hast vorhin schon öfters Mindset und auch Mentalität angesprochen. Du hast oft vor tausenden Zuschauern gespielt, zum Beispiel 80.000 in Ägypten. Wie lernt man mit diesem Druck umzugehen?
Ich glaube, es ist nie normal. Ich glaube, es darf nie normal sein, dass du jede Woche dann vor 20, 18 oder weiß ich wie viele Zuschauer gespielt hast. Aber klar ist die Gefahr, dass es irgendwann mal so ist. Aber vieles blendest du dann auch aus im Spiel, Aber meinst du das einfach zu wissen, was ich kann? Und das einfach am Spieltag abzurufen und dich in dieser Woche so vorzubereiten, dass wenn der Tag X, wenn der Anpfiff ertönt, dass du das dann abrufen kannst oder dass ich das dann abrufen konnte. Und das war mir immer wichtig. Und ich glaube, das war auch einer meiner Stärken, dass ich immer konstant relativ war. Ich hatte nie große Schwankungen. Klar, habe ich auch mal Spiele gehabt, mein Gott, wo ich gedacht habe, ich habe zwei linke Füße. Was ist da, ne? Aber ich habe auch wieder ein paar gehabt, wo richtig gut waren. Aber in der Grundsubstanz war ich einfach immer, habe ich immer gut gespielt. Und meistens. Und das hat mir einfach geholfen.
Ist das auch ein wichtiges Mindset für einen Fußballer, ein gutes Selbstvertrauen zu haben, dass man vielleicht mal bei ein, zwei nicht so guten Spielen nicht einknickt und immer noch weiß, wie gut man eigentlich ist?
Selbstvertrauen ist A und O, natürlich. Das sieht man, wie oft ist es ja bei Trainerwechseln so. Davor hast du vielleicht hat der Spieler nicht gespielt und dann kommt ein neuer Trainer und plötzlich denkst du, was ist mit dem passiert? Wie ausgewechselt ist der dann? Ne? Aber auch natürlich umgekehrt auch. Also Selbstvertrauen ist das A und O, weil Selbstvertrauen, letztendlich musst du dir das auch selbst erarbeiten. Du musst dir das durch deine tägliche Arbeit, durch Routinen holen und genau. Deswegen ist Selbstvertrauen extrem wichtig.
Wie oft gibst du das deinen Jungs hier in Gievenbeck mit?
Oft. Also
täglich, stündlich.
Ja, das nicht. Aber ich versuche natürlich auch dort meine Sichtweise, was ich halt erleben durfte, ihnen mitzugeben. Wir haben hier ganz viele junge, talentierte Spieler, die am Anfang ihrer Karriere sind und vielleicht schafft es einer mal in die dritte Liga oder vielleicht sogar drüber hinaus oder erstmal aber in die Regionalliga und dann unterstützen wir ihn da sehr, sehr gerne und sind stolz drauf. Aber wenn er dann Rat braucht, kann er immer zu mir kommen.
Was ist denn so deine persönliche Lebensweisheit, die du aus all den Jahren Profifußball, aber auch normalen Berufsleben mitgenommen hast?
Muss ich ein bisschen überlegen. Es geht immer weiter. Es ist zwar ein doofer Spruch, aber es öffnet sich immer eine Tür. Und wenn ich weiß, ich gebe immer 100% oder ich gebe immer mein Bestes und ich bin ehrlich und ich bin authentisch, dann geht's immer weiter. Es geht immer weiter, auch wenn es mal vielleicht mal schwer ist. Es geht ja, unser Leben ist ja immer so ein Wellental. Und das hilft einfach, diese Sichtweise, das ein bisschen gelassener zu sehen, ein bisschen und immer eine gewisse Positivität. Sagt man das, Positivität? Kann man so sagen. Oder stets positiv zu sein. Das hilft auch und immer mit einem Lächeln. Das hilft in schwierigen Zeiten. Aber da ist es auch nochmal auf eine starke Partnerin. Wenn du dann natürlich eine Partnerin hast, die das auch dir vorlebt, so wie ich das auch erfahren kann, das ist einfach ein Traum.
Du warst schon immer und bist mit dem Sport eng verbunden. Die Frage, zockst du eigentlich selbst noch in der Fußball-Tennis-Altherren oder ist der Wettkampfgedanke bei dir nicht mehr aktiv auf dem Platz?
Wettkampfgedanke ist tatsächlich, ich habe das Paddle-Tennis für mich entdeckt, auch da mit alten Weggefährten, das ist cool. Aber wir kicken auch manchmal in der Traditionsmannschaft von Preußen Münster, bin ich noch aktiv und hin und wieder kicke ich mal mit den Jungs. Aber ich gehe sonst so ein bisschen laufen. Also ein bisschen was sportlich mache ich immer, weil ohne geht nicht.
Du hast die Traditionsmannschaft der Preußen angerissen. Bist du immer noch dabei?
Sie nehmen mich immer noch mit, ja.
Wie oft spielt ihr?
2-3 Mal auch nur. Okay. Deswegen, weil die Zeit sonst bei vielen ja nicht mehr zulässt. Aber es ist immer cool mit den alten Weggefährten, die du jetzt auch in meinem Instagram-Poster gesehen hast. Der Schöneberg, Siegert, Masuch, Kühne, wie sie alle heißen, Hergesell. Das ist dann Kirsche, nicht zu vergessen. Oder Matthew Taylor, mit dem habe ich jetzt immer noch Kontakt. Das macht einfach Bock, dann nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten, wo man sich nicht sieht, zu treffen, zu spielen. Ja.
Ist das wie so ein altes Klassentreffen? Jeder erzählt ein bisschen, man sieht sich mal wieder.
Genau, und man erzählt in der Kabine genau den gleichen Blödsinn wie früher auch. Also von daher ist das immer wunderschön.
Warst du direkt nach der aktiven Karriere auch in der Traditionsmannschaft?
Ja.
Wie hat sich das erstmal dann so angefühlt, wenn man auf einmal ehemalig ist?
Also.
Oder war es einfach noch geil, dass man die Chance hatte, weiterzuspielen?
Nein, es ist immer noch schön, dass man immer noch weiterspielen kann, dass man immer noch ein bisschen dann mitkicken kann, ja.
Du hast ja erwähnt, du hast wirklich hunderte, wenn nicht sogar 1000 Leute kennengelernt. Wie groß ist so das Netzwerk, wenn man so lange im Sport aktiv war?
Groß, also sie reicht von Bundesliga bis Bezirksliga logischerweise oder Kreisliga. Also habe ich schon ein großes Netzwerk und ich glaube, dass mir das auch hilft in meiner jetzigen Position, wo ich mich sehr, sehr wohl fühle und wo ich auch denken kann, eben das ist, in dieser Position fühle ich mich schon sehr, sehr wohl und gut aufgehoben.
Wahrscheinlich tausende Kontakte im Handy.
Viele Kontakte, sehr, sehr viele. Ich glaube, du hast das vorhin gerade auch mitbekommen. Dann ja. Gibst du da die Hand und dann rufst du da an und der ruft dann an. Also von daher ist es echt interessant.
Wir wollen den Blick nochmal nach vorne werfen. Wenn du heute zurückblickst, was würdest du deinem 17-jährigen Ich sagen, das damals zu Borussia Mönchengladbach gewechselt ist?
Damals hätte ich noch mehr egoistischer sein dürfen. Ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr gute Erkenntnis. Und noch mehr an mir arbeiten. Aber arbeiten heißt ja nicht nur individuell, also schon individuell heißt das logischerweise, aber da gehört ja viel mehr dazu. Ernährung, Schlaf, Fitness, Athletik, also da, aber da, damals war das auch noch eine ganz andere Zeit. Aber das würde ich meinem 17-jährigen Ich gerne mitgeben.
War das damals schon so ein Thema, das gesagt wurde, ernähr dich mal so und so, mach die Stabi-Übung?
Ja, bei weitem nicht so, wie es jetzt ist. Ne? Wir haben also nie, glaube ich, individuelle Pläne bekommen, wie es jetzt jeder Jugendspieler im NLZ, glaube ich, bekommt. Aber wie gesagt, ich hätte da bestimmt noch mal ein bisschen mehr machen können, dürfen, wie auch immer. Aber man darf sich nicht nur auf sein Talent ausruhen. Das habe ich, glaube ich, manchmal ein bisschen gemacht. Aber ja.
Was würdest du denn jungen Talenten heute raten? Sportlich, aber auch fürs Leben?
Also neben dem Sportlichen auf jeden Fall das Abitur oder ein Studium zu machen, auf jeden Fall schon Plan B vorsorgen, weil es ist immer genügend Zeit. Es ist nur, möchte man oder möchte man es nicht. Ne? Das heißt ja, dass wenn du dann natürlich noch ein Studium machst oder eine Ausbildung, das heißt ja, du hast da weniger Zeit für Freunde oder was auch immer, aber das muss man halt wollen. Und das genau, das würde ich Ihnen einfach nur raten, frühzeitig schon die Weichen für eine andere Karriere zu stellen.
Du bekommst ja viel aus der Bubble mit. Wie ist es da so? Gibt es da viele junge Spieler, die zum Beispiel bei Dortmund in der 19 spielen, die sagen, ich konzentriere mich nur auf den Fußball? Oder gibt es da einige, die sagen, ich habe einen Plan B, ich mache noch nebenbei eine Ausbildung, Studium, Abitur?
Sowohl als auch. Also ich, wie gesagt, wenn der Weg klappt und sie gehen durch bis in die Bundesliga oder noch höher hinaus, dann freut mich das, dann ist das schön, aber es birgt gewisse Risiken. Und ich, aus meiner Erfahrung jetzt, es schadet nicht, auch mal andere Einblicke zu bekommen, sondern das nimmt auch ein bisschen diesen Fokus auf den Fußball, was auch manchmal vielleicht nötig ist, weil wenn du 24/7 nur immer Fußball und denkst über deine Fehler, wie das und das, das kann auch hemmen. Ne, du brauchst immer, wie immer, eine gute Balance im Leben. Ne? Und das brauchst du als Sportler, glaube ich, auch. Und da hilft halt auch mal vielleicht ein Buch, hilft ein Podcast, was auch immer. Ne? Es hilft aber, sich weiterzubilden nebenher.
Zu guter Letzt eine sehr, sehr große Frage. Was war denn dein emotionalster Moment im Fußball?
Mein emotionalster? Tatsächlich, es war auch der Aufstieg als Trainer mit Concordia Albachten war auch emotional. Aber auch mit Schaffhausen sind wir überraschenderweise in der Liga geblieben, mit einem ganz, ganz kleinen Budget, hat keiner damit gerechnet und wir haben das geschafft ohne, da gibt's immer noch so Relegationsspiele um Auf- und Abstieg und ohne das spielen zu müssen, haben wir das geschafft, das war ein sehr emotionaler Moment.
Wurde das auch gebührend gefeiert?
Es wurde gefeiert, ja, bis in die Morgenstunden. Also wir haben es auch, wir konnten es auch krachen lassen. Also das gehört ja auch mal dazu. Ja.
Wo wurde besser gefeiert? Bei Albachten oder bei Schaffhausen? Können wahrscheinlich beide gut feiern.
Ja, also Albachten, die konnten es richtig gut, tatsächlich. Ja. Die waren erprobter, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja. Zu guter Letzt, last but not least, brauche ich noch eine Empfehlung der Woche von dir. Das kann wirklich alles sein. Eine Serie, ein Sportevent, ein Küchengerät, ein Song, was auch immer. Lass deiner Kreativität freien Lauf.
Also wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen, zu unserem übernächsten Heimspiel zu kommen. Gegen Wattenscheid, 4.5. Lohnt sich mal hier in den Sportpark nach Giebenbeck zu kommen. Herzlich eingeladen.
Gutes Spielen. Ehemaliger Bundesligist gegen den zukünftigen Bundesligist.
Ja, sehr weit. Also wir freuen uns, wenn wir irgendwann schon mal die Regionalliga kratzen.
Schauen wir mal. Ja, gute Empfehlung. Ich glaube, ich muss auch mal gucken, ob ich da nicht was vorhab, dann besuche ich auch das schöne Stadion hier.
Du bist herzlich eingeladen, komm gern vorbei.
Das war's mit dieser Folge Vereinsvisionäre. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten hinterlasst doch gern ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank an dich für dieses tolle und ganz, ganz informative Gespräch, mir hat es ein wenig Spaß bereitet.
Danke dir, Leon. War mir eine Freude und wie gesagt, würde mich freuen, wenn ihr Leon unterstützt und gebt ihm 5 Sterne, ist das richtig?
Genau.
5 Sterne, gib ihm 5 Sterne, hat er verdient, der Junge.
Außerdem wünsche ich dir und dem ersten FC Gmeck weiter natürlich ganz viel Erfolg.
Danke.
Bin mal gespannt, vielleicht gibt es ja noch in 3 Jahren Folge 2 oder Folge 3 aus der Regionalliga. Mal schauen.
Würde mich freuen. Wir gucken, was kommt.
Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.